Willkommen im Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Heute mit der mittlerweile 6. Episode Kindergarten-Gesundheitspolitik. Die Daumen gehen hoch. Es gibt einen Papst, einen neuen Kanzler, einen Medienpreis und eine neue Gesundheitsministerin. Ob und wie das alles miteinander zusammenhängt, darüber sprechen wir wieder mit Michael Hubmann, dem Präsidenten des Berufsverbands der Kinder- und Jungärztinnen, BVKJ. Hallo, Michael Hubmann.
Hallo, Dennis Nössler. Ich freue mich auf unsere kleine, aber feine Themenauswahl.
Ja, das wird jetzt so ein bisschen Jahrmarkt, was wir uns hier vorgenommen haben. Jahrmarkt der Themen aus den letzten Wochen. Wie geht's Ihnen denn?
Mir geht's sehr gut. Und um mit der Papstwahl zu beginnen, ich saß tatsächlich im Zug und wollte mit einer Kollegin ein Telefonat führen um Berufspolitik. Da sagt sie, ich muss dich jetzt wegdrücken, ich muss Papstwahl schauen. Und dann saß ich da zwischen Nürnberg und Berlin und habe den ZDF-Livestream angeguckt und musste schon auch ein bisschen grinsen, dass man sozusagen zur Primetime im deutschen Fernsehen eine Stunde lang mit 3 ModeratorInnen schaut, wann der Vorhang aufgeht. Auch das ist ein Punkt zu sehen, dieses wahnsinnige öffentliche Interesse hat sich gewandelt im Vergleich zu den letzten beiden Papstwahlen.
Da muss ich jetzt aber nochmal nachhaken. Wir müssen ja jetzt nicht über die Konfessionalität von uns beiden sprechen. Das ist vielleicht zunächst mal nebensächlich. Finden Sie das nicht auch ein bisschen überhyped? Ja. Das ist ja fast schon wie ein riesiges Entertainment.
Ja, ich glaube, dass das ein ganz schwieriges Punkt ist. Es wird zum Event hochgechased und das ist es nicht. Und ich denke, es wird der theologischen Besonderheit dieser Situation eigentlich gar nicht gerecht. Und ich glaube, dass das auch was ist, wo man wieder merkt, dass das kann man als Event jetzt inszenieren. Aber zu gucken, wie geht's denn eigentlich in einer katholischen Kirche und was hat eine katholische Kirche an Bandbreite zwischen Meinungen, die den globalen Süden versus den, sagen wir mal, die industrialisierten Länder angeht, das geht ja dann unter. Und im Endeffekt glaube ich auch, dass man nochmal sehen kann, dass jeder dann eine Meinung hat, aber das ganz, ganz weit weg ist von den Prozessen, die da passieren. Und das Signal, das man, glaube ich, mitnehmen sollte, ist, dass sie das sehr, sehr schnell gemacht haben. Und ich würde auch da versuchen, können wir nur interpretieren, dass das einfach damit zu tun hat, dass den Menschen, die da teilgenommen haben, schon klar war, sie können sich da jetzt keine 3 Wochen in Anführungszeichen Zeit nehmen, wie das vielleicht noch vor 30 oder 40 Jahren möglich gewesen wäre. Spielt sich alles in Echtzeit, egal was passiert, unter den Augen der Weltöffentlichkeit ab. Alles.
Okay. Das heißt, mit unserem Entertainment-Fetisch, so nenne ich es mal, den wir ja hier kulturell entwickelt haben, beschleunigen wir alles andere dann direkt mal mit.
Ja, da fällt mir jetzt spontan ein Satz von Urban Priol ein, der über Halloween gesagt hat, das in seinem netten Fränkisch, das ich mag, das ist das, was für die Älteren von uns mal Allerheiligen war. Ja? Also insofern, es wird aus allem irgendwann ein Event und man muss sich fast wundern, dass es noch keine Papstwahl Cappies gibt. Make Papst great again.
Bleiben wir noch kurz bei ihm. Robert Francis Prevost ist sein bürgerlicher Name, liebevoll Bob genannt. Hat Sie die Wahl von ihm überrascht?
Ich würde jetzt nicht glauben, dass ich ein Experte war. Ich habe halt, wie viele von uns vielleicht, Einschätzungen in den klassischen Medien gelesen. Wenn man seine Vita anschaut, glaube ich, ist die Vita mindestens so wichtig wie die Person. Und ich fand es sehr beeindruckend. Wie gesagt, ich habe es ja dann live gehört. Ich fand die ersten Worte, die er gewählt hat, waren gut. Und es war auch gut, dass er sich an seine Wahlheimat, in Anführungszeichen Peru, gewandt hat. Und wir sind dann wieder so bei der Event-Making-Agentur, wenn sich im amerikanischen Kongress einer aufregt, dass er nicht Englisch gesprochen hat, sondern Italienisch und Spanisch. Das Thema der Deutungswahl. Ich glaube, man kann das, da wäre dann für mich schon der Übergang zur neuen Regierung, wahrscheinlich nicht wirklich werten, weil man jetzt ihm eine Chance geben muss. Und ich finde eigentlich eher die Positionierungen, die er jetzt schon geschafft hat, zu sagen, ja, da gibt es Dinge wie den synodalen Weg, den ich weitergehen möchte. Und ich würde in der Migrationsbewegung, hat er sich ja gegen die Ideen von Donald Trump klar positioniert, wohingegen bei den Themen, die jetzt sozusagen im globalen Süden vielleicht anders gesehen werden als im Norden und Westen, was das Thema Rolle der Frau und Rolle der Sexualität angeht, wir nicht erwarten dürfen, dass das jemand ist, der eine sehr progressive Linie fahren wird. Also ich denke, wir sollten auch für die Zukunft der deutschen Politik, wegkommen von Schwarz-Weiß, Gut und Böse, sondern es wird viele Dinge geben, wo es eine Entscheidung geben wird, die man vielleicht gut findet, und eine andere Entscheidung oder Entwicklung, die man nicht so gut finden wird.
Ja, und am Ende wird man alle Entscheidungen ein Stück weit auch tolerieren müssen, nicht? Also Stichwort synodaler Weg, juckt im Süden niemanden im Globalen.
Genau.
In der katholischen Kirche hoch umstritten, ja, aber hier in Deutschland das Thema schlechthin.
Ja, ich denke, dass das halt wieder wirklich diese unterschiedlichen Rollen der Kirchen anspielt. Und deswegen ist das schon eine duale Entscheidung. Man wählt das zweite Mal einen Papst aus dem globalen Süden, wenn man seine peruanische Vita anschaut, und man wählt das erste Mal einen Amerikaner und kann da wieder dann links, rechts abbiegen, ist das was aus, in Anführungszeichen, Angst vor Trump oder um bewusst ein Gegengewicht zu setzen. Die andere Frage ist, kann man eine Wahl überhaupt so thematisch überladen? Im Endeffekt stimmt man doch am Endeffekt für eine Person.
Ja. Und eigentlich ist ja die Papstwahl, das wird immer gerne vergessen, das wird ja so untheologisch am Ende betrachtet. Die Papstwahl ist ja eigentlich eine Wahl durch Gott. Also im Prinzip heißt es ja, der Heilige Geist zieht in das Konklave ein und spricht quasi durch die Kardinäle. Das ist ja eigentlich die Idee.
Wenn der Heilige Geist jetzt noch Kraft hat, könnte er mal weiter segeln im Bundestag.
Okay, dann gehen wir jetzt zum Bundestag. Das ist nämlich tatsächlich so ein bisschen der Versuch, diese Ereignisse zusammenzubringen und vielleicht auch Analogien oder Vergleiche zu finden. Sie sagen es, die letzte Woche hat es mehrfach in sich gehabt. Am Donnerstag haben wir also einen neuen Papst bekommen, beziehungsweise die Katholiken haben einen neuen Papst bekommen. Und am Dienstag haben wir dann, ja, im zweiten Versuch einen Bundeskanzler bekommen, den 10. Jetzt haben wir den 10. Bundeskanzler und den 267. Bischof von Rom. Was war denn Ihr Highlight? Oder kann man das eigentlich so sagen?
Nein, ich würde davon Highlight in dem Zusammenhang mit der Wahl am Dienstag nicht sprechen wollen, sondern ich glaube, das ging mir persönlich so, es war ein Schockmoment, wo man einfach nicht gedacht hat, dass das passieren kann. Wenn man dann die Historie angeschaut hat und geguckt hat, wie viele Kanzlerwahlen sehr knapp waren und wo eigene Stimmen gefehlt haben, dann war so ein bisschen am Punkt, man wollte ihm vielleicht einen Denkzettel verpassen, aber dann ging es in Anführungszeichen daneben. Der eigentliche Punkt an der Frage war ja, was wäre denn die Alternative gewesen? Wir waren, glaube ich nicht, dass es vergleichbare Konstellationen gibt, die mir zumindest bewusst wären, von der Situation, dass, wenn das jetzt nicht funktioniert hätte, es weiter eine Handlungsunfähigkeit von Deutschland in der Welt gegeben hätte. Man muss ja nur schauen, welches Programm Friedrich Merz seit Mittwoch letzter Woche absolviert hat und auch der Außenminister. Und wenn das nochmal mit einem Vakuum geändert hätte, das wäre geopolitisch sehr, sehr schlimm gewesen. Innenpolitisch, glaube ich, hätten wir eine Situation gehabt, dass wir jeder von uns für die Neuwahl nochmal hätten überlegen müssen, wie positioniere ich mich? Welche Möglichkeiten haben wir noch? Ich meine, die Umfrageergebnisse sind ja schon so, dass das, glaube ich, vielen Menschen einfach Angst macht, dass es eine Mehrheitsfraktion einer Partei gibt, die jetzt, das, glaube ich, können wir auch noch mit reinnehmen, dieses Gutachten oder die Einschätzung des Verfassungsschutzes, dass eine gesichert rechtsextreme Partei mit der Geschichte, die wir haben, so viel Macht bekommt, glaube ich, macht vielen Menschen einfach Sorgen und Angst. Und so das Geräusch, glaube ich, ich war in der KBV-Klausur zu dem Zeitpunkt und der zweite Wahlgang wurde mit einem großen, erleichternden Seufzer aufgenommen. Das ist nach dem Motto, wir sind nochmal um eine wirklich schlimme Entwicklung, was die Demokratie in Deutschland angeht, nochmal rumgekommen.
Ich bin ja ganz bei Ihnen, dass Sie sprechen das Gutachten zur AfD an, das vertraulich ist und geheim ist. Und dass der Verfassungsschutz auch aus juristischen Gründen nicht veröffentlichen darf. Wenn es jemals ein Beweismittel in einem möglichen Parteiverbotsverfahren werden soll, die haben ja in Köln mittlerweile auch eine, ich weiß nicht genau, wie es juristisch heißt, im Prinzip bekannt gegeben, dass sie das selbst nicht weiter so behaupten werden, solange es nicht ein rechtskräftiges Urteil dazu gibt. Und gleichwohl sagen Sie, okay, eine Mehrheit der Menschen in diesem Land hat Angst vor dem, was daraus folgen könnte, wenn die Mitte jetzt komplett implodiert wäre am Dienstag. Und gleichzeitig wählen trotz dieses Gutachtens das wir nun alle irgendwie mitbekommen haben, würden den Umfragen zufolge jeder Vierte sein Kreuz bei dieser als rechtsextrem gesicherten Partei machen. Das macht doch keine Laune. Also wenn hier jeder Vierte Wahlberechtigte mindestens mal kein Problem damit hat, Rechtsextreme zu wählen.
Ja, absolut. Und das, glaube ich, hat ja auch eine Historie zu überlegen, was sind die Gründe, warum jemand der AfD wählt. Und das, glaube ich, wäre schon an der Zeit, sich da Gedanken drüber zu machen. Und diese Frage, wer waren die berühmten 18 Abweichler und hat es damit zu tun, dass der SPD-Fraktionsvorsitzende zufälligerweise genauso viel Stimmen hatte, die ihm gefehlt haben, bringt er zur Überlegung. Diese weltweite Tendenz der Radikalisierung der Wahlergebnisse in Anführungszeichen heißt ja ganz oft so, wir wollen, dass sich was ändert. Mhm. Wir wollen, dass sich was ändert, bezieht sich in der Mehrzahl der Fälle auf Dinge, die andere betreffen. Und ich denke, das wird der ganz große Weg wäre es, diesen Spiegel vorzuhalten, wie im Kabarett, ja. Sigi Zimmerschied hat das immer gesagt, er hält den Menschen eigentlich nur den Spiegel vor und merkt, dass sie nicht anders sind als die, über die er sozusagen Witze macht. Und irgendwann hat man den Effekt wahrzunehmen, es geht eigentlich um einen selber. Jeder von uns muss vielmehr erkennen, dass wir neben diesen geopolitischen Themen als Gesellschaft eigentlich jetzt vor Ort jeder für sich agieren muss. Ja? Mhm. Wirklich gucken muss, was muss sich ändern und was können wir in die Hand nehmen? Was sind denn wirklich meine Erlebnisse? Mhm. Und natürlich hat die wirtschaftliche Situation durch das erratische Handeln von Donald Trump jetzt ja in fast beeindruckender Geschwindigkeit Migration als Hauptthema wieder abgelöst. Mhm. Da kann man, wenn wir frei flottieren, jetzt wieder zurück zum Papst gehen, zu sagen, wir müssen uns auch überlegen, der Umgang mit dieser schwierigen Migrationsfrage, das ist dieses Seid Menschen, ja, von Margot Friedländer. Es ist schon schwer. Ich denke, die Summe ist, die Ideen, mit denen wir sozialisiert worden sind, jetzt die handelnden Generationen, die funktionieren nicht mehr und wir haben noch keine Idee, wie wir einen neuen Masterplan bekommen. Und deswegen glaube ich, dass das eine große Aufgabe für jemanden ist. Und ich denke, man muss vor Friedrich Merz einfach, was mir viel zu wenig beachtet wird, zu sagen, ein Respekt, dass jemand sich für so ein Amt mit dieser Ausdauer bewirbt und 3 oder 4, wie viele Anläufe hat er gebraucht, um CDU-Vorsitzender zu werden?
Ewig.
Diese Überzeugung zu haben, dass das jetzt nötig ist, das könnte ein Aspekt sein, der vielleicht wichtig wird. Und natürlich müssen wir auch da wegkommen von der eine ist gut, der andere ist böse, sondern wir müssen, glaube ich, anschauen, was werden in diesen Themen Sicherheitspolitik, Außenpolitik, Wirtschaftspolitik, Gesellschaftspolitik, was werden die Entscheidungen sein, die man in dieser nicht ganz spannungsfreien Koalition auf den Weg bringt.
Sie haben gerade Margot Friedländer angesprochen. Seid Menschen, wir sind alle gleich. Auch das gehört ja in die vergangene Woche mit rein. Da ist sie im Alter von 103, also eigentlich 104. Lebensjahr, am Freitag dann gestorben. Gott hab sie selig.
Ja, wissen Sie, was mir da am meisten, wo ich am meisten gedacht habe, kann ja wohl nicht sein, dass sie jetzt erst das Bundesverdienstkreuz hätte bekommen sollen.
Bisschen spät, hm?
Könnte man sagen, ja. Also, wenn man überlegt, was auch da, ich hätte von ihrer Außenwirkung gedacht, das müsste, vielleicht gab es schon früher eins, ich habe das jetzt nicht recherchiert, aber dass sie jetzt das große Bundesverdienstkreuz jetzt erst hätte bekommen sollen, finde ich schon traurig.
Sie hat zumindest ein reguläres Bundesverdienstkreuz erhalten. Das gibt es ja so in mehreren Klassifikationen, dann am Bande und der große Verdienstorden. Also sie hat wohl eins, aber eben halt nicht dieses Großkreuz oder wie auch immer man das dann nennt.
Wann war das?
2011 hat sie von Wulff ein Bundesverdienstkreuz bekommen. Ich kann gar nicht genau sagen, wozu, aber natürlich zu ihrem Lebenswerk.
Ja. Das ist schon mal beruhigend.
Ja, also immerhin etwas. Gehen wir in die Politik zurück. Also, wir haben seit Dienstag Nachmittag den 10. Kanzler der Bundesrepublik, Friedrich Merz. Und Sie haben gesagt, dieser erste Wahlgang, das war für Sie ein Schockmoment. Gleichwohl, am Ende hat man gemerkt, das war so mein Eindruck, als das dann doch funktioniert hat im zweiten Wahlgang, dass Protokollarische mehr oder weniger rasch durchgearbeitet wurde. Die müssen dann ja zwischen Reichstag und Bellevue immer hin und her pendeln. Haben die ja sofort angefangen zu arbeiten. Ne? Also man hat ja sofort das Gefühl gehabt, okay, jetzt gleich 10 Termine an einem Abend noch machen. Denn ich glaube, 22:30 war die erste Kabinettssitzung. Und bei mir, ich gebe zu, Friedrich Merz ist jetzt nicht mein Kanzler, aber man ist dankbar, dass er jetzt da ist und dass dieses Land jetzt wieder funktioniert. Und das war, also ich habe so empfunden, als große Erleichterung, dass die jetzt endlich anpacken. Ich mache ganz einfache Frage für Michael Hubmann. Wird Friedrich Merz ein guter Kanzler für die Kinder und Jugendlichen im Land? Was meinen Sie?
Wenn man sich den Koalitionsvertrag anschaut, ist das Wort Kinder dort in einer statistisch sehr hohen Häufigkeit anzutreffen. Und wenn man Dinge zusammennimmt, dann glaube ich, dass es schon eine realistische Hoffnung geben kann, dass über Kinder nicht nur gesprochen wird, sondern dass wir endlich anfangen, eine kindgerechte Politik auf den Weg zu bringen, was die Lebensbedingungen der Kinder und Jugendlichen jetzt angeht und was vor allem ihre Optionen für die Zukunft angeht. Und ich glaube, dass ein Punkt, die Besetzung beispielsweise des Familien- und Bildungsministeriums ist für mich ein Indiz, dass man in diese Richtung denken könnte. Ich würde im Bereich der Gesundheit glauben, dass es die Probleme so komplex sind, dass wir, auch wenn die Themen für Kinder- und Jugendmedizin wichtig sind und die Lebensbedingungen für Kinder und Jugendliche wichtig sind, im gesamtgesundheitspolitischen Themen Frau Wagen viele, viele Dinge hat, die zusätzlich auch wichtig sind, die man nicht gegeneinander ausspielen kann. Aber auch dort gibt es schon Dinge, die wir in diesem Koalitionsvertrag sehen, die jetzt für die Versorgung von Kindern und Jugendlichen unserer Meinung nach wichtig sind. Es gibt natürlich Dinge, die uns fehlen, was vor allem die Verhältnisprävention angeht. Thema Abgabe auf Zucker finde ich nach wie vor, wenn man die Erfolge in UK anschaut, wichtig. Aber ansonsten sind die Themen schon drin, dass wir hoffen, dort die Chance zu bekommen, mit den entsprechenden Ministerien dran arbeiten zu können. Was ich persönlich versuche zu vermeiden für uns als Verband, was uns, glaube ich, in dieser ereignisreichen Woche ganz gut gelungen ist, zu früh ein Urteil über irgendjemanden zu fällen. Ich glaube, das steht zu. Und das glaube ich schon, diese Herangehensweise zu sagen, da kommt jemand mit kommunikativen Fähigkeiten und als Juristin von außen und hat jetzt keine Verbindungen in die Szene, macht halt vielleicht auch mögliche Entscheidungen unabhängiger zu treffen. Das steigt natürlich dann die Verantwortung für die, die ihr zuarbeiten. Es ist schon jetzt angewiesen auf zwei Staatssekretäre, die ich auch so einschätze, die ihr wirklich gut zuarbeiten werden. Aber sie ist auch angewiesen auf ein Haus mit Abteilungsleitern, Unterabteilungsleitern und so weiter, die sie so objektiv informieren, dass sie auch gute Entscheidungen treffen kann.
Jetzt sind Sie aber gerade gesprungen, und zwar von der Klinkerstraße in die Mauerstraße. Also einmal vom Bereich Bildung ins Ressort Gesundheit. Kommen wir gleich nochmal zur Gesundheit zurück, ganz sicher. Stichwort Bildung. Wir haben Karin Prien, ist jetzt neue Bundesministerin für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Also Bildung ist wieder aus der Forschung rausgenommen worden. Die Forschungsministerin Dorothee Bär, CSU, hat ja Raumfahrt noch dazu bekommen. Das ist so eine bayerische Geschichte, könnte fast ein eigenes Gespräch sein. Und Karin Prien, muss man dazu sagen, war tatsächlich lange Bildungsministerin Schleswig-Holstein. Und ist jetzt eben Bundesministerin für dieses Thema. Warum glauben Sie, ist sie oder ist vielleicht auch der Ressortzuschnitt Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend klug?
Also erstmal finde ich, das Akronym des Ministeriums ist unglaublich. Da sollte man nur überlegen, ob man vielleicht ein, zwei Buchstaben noch kürzen kann. Und ich denke, dass es halt der Lebensrealität der Kinder ganz gut klar nahe kommt, weil das hat viel zu tun mit frühkindlicher Betreuung, es hat viel zu tun mit frühkindlicher Bildung, das hat dann zu tun mit den Bedingungen, wann Eltern Kinderbetreuung in Anspruch nehmen können, Stichwort ungedeckter Scheck Ganztagskita und so weiter. Und es geht dann über zwischen dem vorschulischen Bereich in den schulischen, wo wir ja auch gesehen haben die letzten 15 Jahre, dass der PISA-Schock irgendwo mit der Zeit halt einfach nicht mehr genug wehgetan hat. Und natürlich immer dieses Problem mit dem Föderalismus und der Kultusministerkonferenz haben. Und damit fällt schon mal weg, allein durch den Schnitt des Hauses, dass es eine Ressortabstimmung weniger braucht. Also eine Abstimmung zwischen zwei Häusern, die ja erfahrungsgemäß durchaus in dem einen oder anderen Fall eine Längung des Prozesses unabhängig von den Inhalten gegeben hat. Insofern sind die Rahmenbedingungen besser. Dass die Herausforderungen groß sind, glaube ich, wissen wir alle. Stichwort soziale Medien, Handynutzungsfragen und so weiter. Wie stellen wir uns da auf? Wie gehen wir mit den Folgesituationen um? Und insofern ist der Sprung zwischen Gesundheit und Bildung für mich als Kinder- und Jugendarzt da extrem klein. Weil wenn ich von der Beschreibung der Situation mit den digitalen Medien und sozialen Medien mehr anschaue und dann rübergehe in den Erkrankungsbereich, Zunahme von depressiven Erkrankungen, Zunahme von sozialen Isolationen und so weiter. Das haben wir jetzt alles hinlänglich, ist es ja beschrieben. Insofern glaube ich, ist es gut, dass es zumindest jetzt zwei Ministerien betrifft, die diese Themen angehen und nicht, wenn das Bildungsministerium da ist, noch ein drittes. Letzter Satz zur bayerischen Geschichte der Raumfahrt. Das fand ich eine der sympathischen Gesten, dass Frau Beer ihrem Vorgänger ein Lego-Raumschiff übergeben hat. Das hat meinem kindlichen Gemüt gefallen.
Genau. Also Plädoyer von Michael Hubmann, mehr Lego in die Politik.
Also, als Zirndorfer von mehr Playmobil, aber egal.
Ja, okay. Zirndorfer wollen Playmobil, können wir ja auch machen. Aber in der Tat, eine gewisse Infantilität sich zu bewahren, soll nicht das Schlechteste sein, ja. Zum rechten Zeitpunkt jedenfalls.
Schon wieder zur Bibel zurückkommen, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Also ich glaube, das hat ja auch damit zu tun, sich nicht zu ernst zu nehmen. Ich denke, sowas zu übergeben in einem Rahmen ist mal weicht vom Protokoll ab. Wenn jetzt jeder demnächst Raumschiffe oder Lego-Teilchen übergibt, ist es platt. Für einmal war es, finde ich, ein cooler Move.
Ja, tatsächlich, weil wenn es jeder macht, dann wird es wieder irgendeine Marketingnummer, das braucht man dann auch nicht. Und wenn man, was ich durchaus spannend fand in dieser Phase auch der Amtsübergaben, wenn man sich anguckt, wie unbarmherzig der Wahlkampf teilweise geführt wurde, ja, insbesondere zwischen jenen, die am Ende zusammenarbeiten müssen, ja, dann hatte das durchaus versöhnliche Züge am Ende und man konnte sich ein Stück weit jedenfalls beruhigen, dass die Vernunft nicht ganz abhanden gekommen ist und insbesondere auch der Anstand. Sie haben gerade wieder die Bibel zitiert. Bevor wir zu Nina Waken, unserer neuen Gesundheitsministerin, kommen, nochmal vielleicht, Sie haben im Vorgespräch ein Thema reingebracht, da will ich jetzt einfach eine Antwort drauf haben, nämlich die Analogie zwischen Konklave und Ministerbesetzung oder vielmehr Kabinettsbesetzung. Wo ist da der Zusammenhang?
Ja, man sagt, das ist ja relativ einfach. Wer als Papst ins Konklave geht, geht als Kardinal wieder raus. Wer als Minister in die Öffentlichkeit geht, geht als Abgeordneter aus der Kabinettsentscheidung wieder raus. Ja. Aber das hat sich ja auch gezeigt, dass es für viele Ressorts so war, dass Namen, die genannt wurden, dann im Endeffekt nicht mehr eine Rolle gespielt haben. Ich denke, wenn man jetzt Konklave und Kabinettsbesetzung nochmal vergleicht, würde ich eine in Anführungszeichen gewagte Hypothese formulieren. Ich glaube, dass die Benennungen in der jetzigen Legislatur, was die Besetzungen der SPD und der CDU/CSU angeht, sehr stark Entscheidungen von einzelnen Menschen waren. Mhm. Das kann man jetzt durch die Wahl des Kanzlers rechtfertigen. Er sagt, er hat die Richtlinienkompetenz, er sucht sich Leute aus, die Idee, für die er dann stehen möchte, auch transportieren. Man muss da schon Abstriche machen bei einer 16%-Partei, dass auf einmal, wie hieß es, Marietta Slomka hat letzte Woche gesagt, dass die SPD-Parteizentrale jetzt nicht mehr Willy Brandt, sondern Lars Klingbeil Haus heißt, oder dass es nur noch Frolls gibt, Friends of Lars.
Die Klingbeilisierung der SPD, ja.
Ja, da muss man schon überlegen, also wir reden immer viel über Demokratie, ist auch wichtig, aber man stimmt einen Koalitionsvertrag mit den Mitgliedern ab und in der Kabinettsentscheidung entscheidet dann nach außen einer. Mhm. Ich denke, bei der CSU ist es, glaube ich, auch eine Entscheidung eher des Parteivorsitzenden gewesen.
Herr Markus Söder, genau. Landsmann von Ihnen.
Ja. Kann man jetzt so sehen. Ich glaube, es war in der Situation jetzt auch wahrscheinlich gut, aber es ist schon ein Punkt, wenn wir wieder das Konklave vergleichen. Dort wählen viele alte Männer einen alten Mann, alles gut, kann man viel kritisieren. Aber ob das uns so gut tut, dass das, ich habe das auch nicht in Erinnerung, dass das in den letzten Legislaturen so ganz knallharte drei One-Man-Shows waren.
Nee. Wobei man dann im Nachhinein, da wird es dann für die politische Theorie auch interessant, man überlegen muss, ob das nicht tatsächlich auch gut gespielt war. Also gerade bei einer Partei, die jetzt nicht mehr im Bundestag sitzt, hat sich ja im Nachhinein dann schon eine sehr starke Fokussierung auf diese eine Person, die damals Parteivorsitzender war, herausgestellt. Ja, also ich denke, in 2-3 Jahren sind wir klüger, Michael Hubmann, was das angeht.
Definitiv. Ich glaube nicht, dass es so lange dauern wird.
Und dann können wir auch nochmal über Markus Söder nachdenken. Dann können wir auch nochmal gucken, was aus Lars Klingbeil geworden ist. Also gerade bei selbst dieser reduzierten SPD, dezimiert müsste man ja fast sagen, in vielerlei Hinsicht, so in manchen Ortsverbänden wird das ja nicht so leicht auf die Schulter genommen, was da passiert. Vielleicht hat er, das werden wir dann sehen, ja doch ein glückliches Händchen und kann die Geschicke dieser Partei noch anders lenken. Kommen wir zu Nina Wagen. Wenn man so will, ja, bei Ihnen mehr oder weniger fast in der Nähe. Sie könnten sie mit dem Auto auch recht gut erreichen, vielleicht eine Stunde. Nina Wagen, Jahrgang 1979, kommt aus Tauberbischofsheim, ist Juristin, Sie haben es schon gesagt, und ist jetzt neue Bundesministerin für Gesundheit. Und das ging recht flott, als der Name bekannt wurde, dass sie es werden soll. Und ich habe so den Eindruck gehabt, da war oft auch viel Spott dabei. Spott im Sinne von, wie kann man nur, die hat doch gar keine Ahnung, die war doch noch nie in diesem Politikfeld. Was könnte eine rationale von Friedrich Merz gewesen sein, diese Person in dieses Amt zu heben?
Vielleicht vorab ein Kommentar zu diesem Spott, wie Sie es genannt haben. Da, glaube ich, geht wieder Neid ist die deutsche Form der Anerkennung. Okay. Also, es war halt ein Name, den keiner so kannte. Aber wenn man sich dann die Vita anschaut und auch die Funktionen in den letzten Legislaturen, und dann geht ja eins durch, analytisch, entscheidungsfähig, kommunikationsfreudig. Und wenn man vom Vierteljahr die Mehrheit der Player im System gefragt hätte, was sie erwarten, sie wissen, dass wir als Kinder- und Jugendärzte immer, wie wir fanden, fairen Umgang mit Karl Lauterbach hatten, von ihm fair behandelt gefühlt haben, dann ist über Herrn Lauterbach ja genau derselbe Spott ausgeschüttet worden, dass er genau das nicht hat. Und dann denke ich mir da, ja, was wollen wir denn jetzt? Ja, Herr Merz hätte jemand aus dem System nehmen können. Ja, er hatte Kandidaten, definitiv. Durch die Ressortverteilung war klar, es muss jemand aus der CDU werden. Es waren andere Kandidaten aus der CSU ja damit aus dem Spiel. Und im Endeffekt ist das die Entscheidung, die ihm in seiner Funktion als Kanzler zusteht. Inwieweit, das habe ich ja vorher kritisiert oder beschrieben, dass es vielleicht nicht so klug ist, dass das immer einer allein entscheidet. Aber die Logik im Kabinett Merz oder in seiner Seite der Aufstellung, glaube ich, war Loyalität. Ich denke, Herr Merz erwartet viel Loyalität. Wenn man überlegt, wie Herr Scholz sich über Teile seiner Minister ärgern musste, ich sage nur die Situation ums Kindergeld und Frau damals mit Frau Paus, verstehe ich, dass er Loyalität einfordert. Und dann muss man, wie so oft sagen, ist es jetzt einfach an der Zeit zu beweisen, wie sie mit dieser Herausforderung umgeht. Ich glaube, wenn man auch da nochmal in die Ampel zurückschaut, da war es ja viel wilder. Da waren ja die Ressorts nicht verteilt und es gingen die Namen ja wirklich ganz, ganz wild hin und her. Und da kann ich mich erinnern, war eine gewisse Zeit auch ein baden-württembergischer FDP-Kollege im Gespräch, Herr Theurer, der dann auch wieder sozusagen hinten runtergefallen ist. Und ich glaube, Herr Gröhe galt ja auch nicht als der wahnsinnige Gesundheitsexperte vorher. Und wir haben einen Koalitionsvertrag und so, was ich jetzt so gehört habe, könnte eine Interpretation sein, es wird darum gehen, effizient und kommunikativ geschickt mit diesem Koalitionsvertrag sich auf den Weg zu machen. Das ist, glaube ich, meine Erwartungshaltung, meine Hoffnung. Und natürlich werden wir Dinge, die vielleicht nicht im Koalitionsvertrag stehen, trotzdem schnell wieder in der politischen Diskussion im Gesundheitssystem sehen. Und das wird zuvordergründigst die Finanzierungsfrage sein.
Absolut. Bei Lauterbach, das wissen wir ja alle, war es ja so, er hat ja eine sehr ihm eigene Art gehabt, auch der Kommunikation und des Umgangs. Und eines, was insbesondere ja, ärztlichen Vertreterinnen und Vertreterin relativ schnell auf den Zeiger gegangen ist, war dieser Lauterbach-Saga, dass er mit Lobbyisten nicht reden wolle und hat in diese Lobbyisten-Schublade zum Beispiel auch die KBV, Bundesärztekammer und im Prinzip jeden reingesteckt und hat sich's mit denen, das kann man schon so sagen, er hat sich's mit denen richtig verscherzt teilweise, ja. Da hat man auch teilweise so off the records dann gehört, man redet faktisch gar nicht mehr miteinander. Jetzt hat Frau Waken schon durchblicken lassen, dass sie das offensichtlich etwas anders versteht und anders machen will. Was erwarten Sie?
Ich muss nochmal auf den ersten Teil des Satzes zurückgehen. Ja, habe ich auch so wahrgenommen. Und ich glaube, das von der Beschreibung war eine Situation, die den Problemen nicht gut getan hat. Ja, und hier kam auch sehr deutlich die Rolle der Regierungskommission kritisiert, um das auch nochmal ganz, ganz deutlich zu formulieren.
Mit ihren unendlich vielen Papieren.
Genau, und ihren unendlich vielen Professoren, die aus ihren Ordinarienstuben die Realität der Versorgung der Fläche gemeint haben, beurteilen zu können. Mein Lieblingsjoke, wenn der Vorsitzende Psychiater ist und die Psychiater zu den grundversorgenden Primärärzten zählt, dann ist das eigentlich wirklich pass pro toto, kann man das sehen. Und auf der anderen Seite, glaube ich, gilt für uns und für ich sage jetzt mal, Lobbyisten, Interessenvertreter, was auch immer, ein bisschen der Respekt vor dem Amt mir da gefehlt hat, weil auch wenn ich das so einschätze, sehe ich die Funktion, die wir alle haben, die von uns, von Mitgliedern gewählt wurden, egal ob das ein Verband ist oder ob das eine kassenärztliche Vereinigung ist, dass wir ein Stück weit die Verpflichtung haben, uns um einen ordentlichen Umgang mit einem Amtsträger zu bemühen, einer Amtsträgerin. Und das hat mir da in Nuancen, hätte ich Verbesserungspotenzial gesehen. Ich glaube, dass man auch sehen muss, dass in der Legislatur es ja schon auch Verbände gab, neben die einen sehr regelmäßigen Austausch mit Herrn Lauterbach hatten. Und im Endeffekt, glaube ich, gilt für die, wenn wir was für uns alle, wenn wir Interessen erreichen wollen für Kinder und Jugendliche und auch für die Kolleginnen und Kollegen, die da draußen versorgen, es gehen halt ein hoher Prozentsatz in den nächsten 5 Jahren in Rente, dann ist es die Aufgabe unseres Amtes, zumindest einen ordentlichen Umgang mit einer Amtsinhaberin zu haben. Weil ich glaube nicht, dass Gesundheitsministerin, Gesundheitsminister ein sehr entspannender Job ist, wo man unheimlich viele schöne Stunden erlebt, sondern ich glaube, da muss man verdammt hart arbeiten. Das, finde ich, kann man Herrn Lauterbach nicht absprechen, dass er nicht hart gearbeitet hat.
Das kann man ihm nicht absprechen, definitiv nicht. Aber es ist vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt, den Sie gemacht haben bei dieser ganzen Lobbyismuskritik, die in sich nicht unberechtigt ist, gehört aber der Hinweis dazu, dass es Graduierung gibt. Und gerade Verbände, kann man auch im Übrigen KVen, sind basisdemokratische Organisationen. Da findet Demokratie statt. Ja, also das ist durchaus ein qualitativer Unterschied zu einem Industrieverband, der rein monetär wirtschaftliche Interessen durchsetzen will, was auch legitim ist. So, gucken wir bitte nochmal. Ich will noch mal ganz kurz auf diesen Spott kommen. Es wurde gesagt, Frau Waken habe also keine Ahnung. Und hin und wieder ist dann auch so mitgeschwungen, es müssten, das hat man früher immer schon wieder gehört, es müssten Fachleute dieses Amt führen. Also Fachleute heißt, dass sie in irgendeiner Weise einen Beruf ausgeübt haben, der einen Bezug zum Gesundheitswesen hat. Wenn man jetzt mal guckt, wer dieses Ministeramt hatte, dann war Karl Lauterbach der Einzige, der Medizin studiert hat und approbiert war. So.
Fehler? Gab mal noch einen, Philipp Rösler.
Ah ja, Philipp Rösler, stimmt. Das ist Augenarzt gewesen, FDP, Bundeswehrarzt. Genau. Korrekt. Danke für die Korrektur. Witzigerweise war seine Amtszeit so kurz. Ja, die ist am Ende so von Daniel Bahr überstrahlt worden. So ist, aber Sie haben natürlich vollkommen recht. Philipp Rösler, Augenarzt aus dem Sanitätsdienst. So. Muss man wirklich Arzt gelernt haben, um dieses Amt gut zu machen?
Ich würde die Frage nochmal öffnen und sagen, an wen erinnern wir uns denn, wo wir im Nachgang sagen, das war eine erfolgreiche Amtszeit als Bundesgesundheitsminister, Bundesgesundheitsministerin.
Soll ich einen Namen sagen oder Sie?
Sie.
Ola Schmidt?
Da wird es einem als Kinderarzt, der seitdem keine Antiallergiker über 12 mehr zulasten der Solidargemeinschaft verordnen darf, auch ganz mau.
Ja.
Also es hieß ja mal, Seehofer war der Letzte, der nach seinem Amtsaustritt noch politische Karriere gemacht hat. Jetzt muss es heißen, und Jens Spahn, der jetzt ja mit ein bisschen Karenzzeit
Fraktionschef,
Fraktionsvorsitzender wurde. Also ich glaube, das ist kein Job, wo man Sympathie gewinnen kann. Ich sag's mal mit dem Genscher-Effekt, Außenminister haben es jetzt vielleicht in dieser Zeit nicht, aber in anderen Zeiten leichter gehabt.
Aber Seehofer ist letztlich auch, dem kann man persönlich, auch die Soziallehre, wo er ja tief verhaftet ist, kann man viel persönlich nachsagen. Und einer der wenigen CSU-Politiker, die das Soziale ganz nach vorne geschoben haben. Gleichwohl, der Mann hat in einer Zeit der höchsten fiskalischen Not arbeiten müssen. Da sind gravierende Änderungen im System begonnen worden, die ja dann später von Ulla Schmidt unter anderem fortgesetzt werden mussten. Kennen Sie eine Ministerin oder einen Minister, wo Sie sagen, das war die beste Person im Amt ever? Schwierig, oder?
Ja, genau. Aber das war die Pointe, auf die ich raus wollte. Und die Parallelität, die Sie gerade aufgebaut haben, würde ich unterstützen. Seehofer war zu einer Zeit Gesundheitsminister, wo er klare Regeln machen musste. Und diese Regeln beharren ja teilweise bis heute. Stichwort Bedarfsplanung, in Anführungszeichen Überfluss an ärztlichen Anbietern, LeistungserbringerInnen. Das ist jetzt ja komplett anders. Und das ist, glaube ich, was, wo man vielleicht auch Hoffnung drin haben kann, dass jemand von außen kommt und sagt, wir müssen jetzt, was haben wir denn jetzt für Chancen? Wir können ja jetzt nicht irgendwie neues Geld drucken im großen Stil. Ja? Und die Einnahmen werden jetzt nicht explodieren, weil die Wirtschaft jetzt nicht durch die Decke gehen kann. Also haben wir doch meiner Meinung nach nur Potenzial in den Themen, die Krankenhausversorgung als Hauptkostentreiber. Das muss man einfach immer wieder sagen, diese Gelder, die da reinfließen, sind zu hoch. Da muss es effizienter werden. Da wird es Kommunikation brauchen, wirklich die Krankenhausreform in der Fläche umzusetzen und erstmal zu gucken, was zwischen Planung zentral und Versorgung vor Ort wollen wir und was ist vermittelbar. Zweiter Punkt, wir brauchen bei den Arzneimitteln eine Lösung für die unendlich schwierige Frage, wie gehen wir mit Innovationen um? Und mein Lieblingsbeispiel ist, es ist ein Segen, dass Menschen mit Mukoviszidose jetzt solche therapeutischen Möglichkeiten hatten, die es vor 20 Jahren nicht gab. Das wird viel zu wenig gesehen. Nichtsdestotrotz müssen wir auch da weiterkommen. Dritter Punkt, ambulante Versorgung. Wir müssen den kalten Strukturwandel in der ambulanten Versorgung verhindern, dass die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt eigentlich am langsamen Retten Eintritt sind, so die Lust an der Arbeit verlieren, dass sie früher aufhören. Und dafür müssen wir für diese drei Fragen müssen wir Wege finden. Was wir nicht vergessen dürfen, ist die ungeordnete und ungeklärte Situation in der Pflegeversicherung, wo ich finde, da
desolat.
Der Einzige, das immer wieder erwähnt, ist Klaus Holecek. Da muss was passieren. Und dann haben wir schon eine ganz schöne To-Do-Liste für eine neue Ministerin.
Im Unterschied zu Bundesministern sind Landesminister für Gesundheit, er war es ja mal, Klaus Holecek, oftmals auch Ressorts für Gesundheit und Pflege. Ne? Deswegen hat naturgemäß ein Landesminister das vielleicht stärker im Blick, auch wenn er fiskalisch eigentlich nichts machen kann. Das bringt uns wieder zur Papstwahl, wenn man ins Gesundheitswesen guckt. Sie haben die To-Do-Liste angesprochen. In Rom sagte man Habemus Papam, in der Mauerstraße in Berlin sagen wir wahrscheinlich Picuniam non Habemus. Also ne, das Goldsäckel ist leer. Was habe ich gehört? Wir haben noch 0,08% Monatsreserven in der GKV im Moment. Das heißt, die sind faktisch insolvent, wenn das so weitergeht. Und es stehen riesen Herausforderungen vor uns. Und alle rufen schon wieder hier, ich. Was wünschen Sie der Ministerin, wie sie damit umgeht?
Kurz vielleicht, bevor ich auf die Ministerin komme. Wir kommen jetzt irgendwann eigentlich nicht mehr an dem Punkt vorbei, dass wir da überlegen müssen, dass wir das ohne Bürger nicht angehen können. Mhm. Thema Patientensteuerung, Thema Primärarztsystem. Das diskutieren wir schon wieder total im System. Der Effekt vom Primärarztsystem ist aber ein strategisch-systemischer. Wir müssen endlich sagen, wir können es nicht mehr leisten, weder personell noch finanziell, dass jeder Bürger 24/7 sich überlegen kann, welche Versorgungsebene er in Anspruch nimmt. Dafür brauchen wir jetzt Strukturen. Und der Bürger muss lernen, mit der Ressource Gesundheitsversorgung verantwortungsbewusst umzugehen. Und natürlich ist es wie so oft, es ist wie in der Fortbildung über Thema X, wo eigentlich die adressiert sind, die es falsch machen, in Anführungszeichen, die sitzen aber zu Hause. Die sitzen halt gerade mal nicht in der Fortbildung. Oder der alte Spruch, wieder zurück zur katholischen Kirche, der Pfarrer predigt und schimpft über die, die beim Frühschoppen hocken.
Selbstrekrutierungsbias, genau.
Altes Beispiel. Und von daher glaube ich, wir müssen die Bevölkerung mit reinnehmen. Und natürlich muss man sagen, ja, das ist ein unglaublicher Fortschritt, den wir viel zu wenig sehen. was medizinisch jetzt möglich ist. Und müssen dann halt überlegen, wie kommen wir da, wie kommen wir gemeinsam voran. Und ich glaube manchmal, die Bevölkerung ist weiter. Stichwort verschiedene Tarife, Basisversorgung versus eine Versorgung, die sagt, ja, ich möchte, Stichwort seltene Erkrankungen, das sehr unwahrscheinliche Event des Einzelnen, eine seltene Erkrankung zu bekommen. Da unterschätzen wir die Mündigkeit der Bürger, zu überlegen, ob man für so einen Fall eine Risikovorsorge vielleicht extra auf den Weg bringen muss. Und wenn man jetzt anschaut, was Frau Baas vorgeschlagen hat mit der Rentenversicherung, das sind diese Taschenspielertricks, die uns nimmer weiterbringen. Eine der beiden großen deutschen Tageszeitungen hat gestern mal die Effekte der Aufnahme von Selbstständigen und Beamten in die Rentenversicherung. Das hat nicht wirklich einen Effekt. Das ist ein Papiertiger, den wir da hin und her treiben. Die Rentenversicherung, Sie haben ja vorhin gesagt, was wollen wir für Kinder tun? Wir müssen einfach mit der 40% der WählerInnen waren über 60. Bei der nächsten Wahl werden es noch mehr sein. Die haben doch alle Enkelkinder. Die wollen doch, dass es ihren, oder die Mehrzahl, die wollen doch, dass es ihren Enkelkindern gut geht. Und darüber müssen wir sprechen. Und wenn man überlegt, dass das Rentenniveau in Deutschland am Bruttoarbeitslohn hängt und in anderen, vielen anderen europäischen Ländern an der Inflationsrate, dann sehe ich da auch Ansätze. Wenn Franz Müntefering als einer der Erfinder des letzten Kompromisses sagt, die 130 Milliarden Euro, die wir als Staatszuschuss, glaube ich, waren es letztes Jahr, in die Rentenversicherung stecken, können wir uns nicht mehr leisten, dann frage ich ernsthaft, wo die Disbalance zu 400 Milliarden insgesamt Gesundheitsausgaben mit dem ganzen Hightech-System, da müssen wir einfach wirklich jetzt ernsthaft drüber reden. Und deswegen glaube ich, dass wir das auch nicht nur an der Gesundheitsministerin festmachen dürfen. Das wird auch eine Frage sein, bin ich sehr gespannt auf morgen, wie geht der Kanzler dieses Landes mit dieser gesamtgesellschaftlichen Strategie um?
Genau. Morgen vielleicht kurz zum Zuhören. Das Gespräch erscheint am Donnerstag. Und gestern. Morgen war dann Mittwoch. Und Mittwoch gibt's die erste Regierungserklärung, genau, von Friedrich Merz. Und das, was Michael Hubmann jetzt so en passant eigentlich sich gewünscht hat, wäre mal eine große Sozialversicherungsreform, wenn man sich überlegt, was wir alles für Sozialgesetzbücher haben. Und vielleicht auch dazu jedenfalls nur eine Nebenbemerkung. Diese Rentenversicherungsvorschläge, das ist schon wieder ein eigenes Gespräch eigentlich. Die könnte man auch unter anderen Erwägungen diskutieren, beispielsweise Gerechtigkeit. Das ist aber eine andere Dimension. Die Zeit rennt. Michael Hubmann hat in genau 8 Minuten einen Termin. Und ich ziehe jetzt gerade mal einen Cliffhanger vor, weil eine Sache wollen wir noch ganz kurz uns anhören. Cliffhanger für ein nächstes Gespräch könnte sein, Michael Hubmann, das könnten wir nach dem Deutschen Ärztetag, der ist ja in 2 Wochen in Leipzig, aufzeichnen. Dann reden wir mal über so 2 große Probleme. Eines ist das Thema Patientensteuerung. Sie haben es gerade selbst gecliffhangert. Sie waren auf der KBV-Klausur vor einer Woche, da ging es auch um dieses große Thema. Da wird viel, viel Streit noch auf uns zukommen. Vielleicht reden wir auch mal über die GOE. Da ist gerade viel Streit, auch wenn es eigentlich nur wenige betrifft. Da will mich Herr Hubmann was zu sagen.
Ja, ich will sagen, und vielleicht, was wir heute ja eigentlich vorhatten, machen wir nächstes Mal. Ja. Wir reden über die wirklich schöne BVK Medienpreisverleihung.
Das wollte ich Sie mich gerade noch fragen.
Weil wir einfach ich nochmal gesehen habe, wir hatten 74 Beiträge. Und es waren alles so positive Beispiele, was Menschen in dem Land bereit sind zu tun, damit es anderen Menschen besser geht. Dieses Thema Macht des Ehrenamts oder Engagement für Themen. Und ich glaube auch da, dass unser Eindruck, mein persönlicher Eindruck mit der in Anführungszeichen jungen Generation ist, dass das denen einfach das Themen unheimlich wichtig sind. Und diese Beispiele, die wir da gesehen haben, die Preisträger, da können wir nächstes Mal gerne drüber sprechen, weil diese Arbeit hat verdient, dass sie wirklich eine große Öffentlichkeit bekommt.
Okay, passt. Dann haben wir hier quasi einen dreifachen Cliffhanger. Es gibt vielleicht nur ganz kurz, Medienpreisverleihung war auch am Freitag, am 9. Mai in Berlin. Diesen Medienpreis gibt es seit 2009, glaube ich. Und es gibt 5 Preisträger und dann nehmen wir uns tatsächlich vor fürs nächste Gespräch, dass wir uns diese 5 Beiträge mal schrittweise anschauen. Wir lesen sie nicht alle vor, keine Sorge. Michael Hubmann. An der Stelle, vielen Dank.
Ja, danke zurück. Es macht immer wieder Spaß. Und ich sag mal so, wenn jede Stunde so schnell vergehen würde, immer wie unser Gespräch, dann würde der Tag noch kürzer erscheinen. Vielen Dank.
Alles klar. Dann alles Gute und bis die Tage. Ciao. Ja.